dürft 1. Mose Kapitel 15 aufschlagen heute Morgen. Im letzten Kapitel war Abraham unser Held. Da ist ein Bote zu ihm gekommen und er hat ihm erzählt, da war Krieg zwischen großen Königen aus dem Nahen Osten und dann ein paar Königen von dem Gebiet des Toten Meeres aus der Gegend, wo Lot, der Neffe von Abraham, gelebt hat, in der fruchtbaren Jordanebene, in Sodom. Und diese Könige aus dem Osten haben diesen Krieg gewonnen. Und die haben alle gefangen genommen, wahrscheinlich um sie als Sklaven zu halten. Die haben all ihre Habe geraubt und so auch den Lot, den Neffen von Abraham und seiner Familie. Und diese ganze Armee und diese Sklavenkaramane, die sind nach Norden gezogen, Richtung Damaskus, und um dann weiter Richtung Osten weiterzuziehen. Das war so die Hauptstraße damals. Und dieser Bote kam zu Abraham, und als der Scheich Abraham das hörte, hat er seine 318 wehrfähigen Männer zusammengerufen und jagte dieser viel größeren Armee nach, die diese 5 anderen mächtigeren Könige als Abraham natürlich besiegt hat, gemeinsam mit seinen Freunden aus seiner Gegend. Aner, Eschkol und Mamre hießen die und ihren Knechten. Aber auf jeden Fall waren die wohl krass in der Unterzahl. Und sie jagen diesen Feinden nach, um ihnen die Menschen wieder abzujagen, die sie versklaven wollen. Und das ist ein nobler Zweck, wenn wir ausziehen, um Gefangene zu befreien. Menschen, die gefangen sind in Sünde und der Sklaverei, die bringt. Wenn wir teilnehmen an dieser großen Rettungsaktion, die Jesus gestartet hat. Und ich meine, das ist ein Herz, Menschen zu retten aus dieser Entfremdung von Gott durch unsere Sünde, aus ihrer Verlorenheit. Und ihnen Sinn im Leben zu geben. Menschen zu retten aus Materialismus und Selbstsucht und all diesen Süchten, mit denen wir Menschen kämpfen. Und um Menschen heimzubringen zu dem liebenden Vater, zu unserem wunderbaren Schöpfer. Das ist die Mission Jesu. Deswegen ist Jesus gekommen. Und dafür, das hat ihn alles kosten dürfen. Dafür brennt sein Herz voll Liebe zu den Menschen. Und wir dürfen seine Mitarbeiter sein, wir dürfen Gottes Werkzeuge sein, wir dürfen teilhaben an dieser größten Mission, die es überhaupt gibt in diesem Leben. Und es ist begeisternd zu erleben, wenn andere Menschen Jesus annehmen wollen, wenn sie sich ihm anvertrauen, wenn sie versöhnt werden mit dem Vater durch Jesus, so wie ich das erleben durfte vor 2 Wochen auf dem Camp. Das ist eine wunderbare Sache. Und Abraham hatte hier Gottes Herz bei dieser Aktion. Er macht einen riesen Glaubensschritt. Sie jagen diesen feindlichen Armeen nach, bis ganz in den Norden Israels, bis nach Dan. Sie überraschen sie, sie besiegen die, und dann holt Abraham all diese gefangenen Menschen zurück und all ihr Zeug. Also wir können uns vorstellen, die Sklavenkarawane wird zur Jubelkarawane, andere Richtung, wieder zurück nach Siegen. Abraham war siegreich, er war erfolgreich, toll, sie kommen zurück in die Gegend vor Jerusalem, und da kommt ihm dieser König Priester Melchisedek entgegen. Er kommt heraus aus der Stadt, der König des Friedens, der König der Gerechtigkeit, vielleicht eine Erscheinung Jesu im Alten Testament oder zumindest ein Bild auf Jesus hin, die wir im Alten Testament haben. Und Abraham verehrt diesen Priesterkönig. Er gibt ihm den 10. Und Melchisedek segnet den Abraham. Wow, es läuft richtig gut für Abraham. Er wächst im Glauben. Und dann haben wir gelesen, kam der König von Sodom heraus, der böse König. Und er sagt zu ihm, gib mir die Seelen. Zeug kannst du behalten. Und da war diese Versuchung des Materialismus. Abraham war schon reich, aber hier ein bisschen mehr. Kann nie schaden, oder? Ich meine, was würdest du tun, wenn dir jemand eine Million anbietet? Hier, du hast es verdient, ich kann mir es leisten, hier, eine Million. Oh, ganz nebenbei, ja, das ist Drogengeld und ich habe Steuern hinterzogen, aber hier, du kannst das haben. Was würdest du tun? Würdest du deine Seele verkaufen dafür oder würdest du auf Gott vertrauen? Ich meine, viele sagen, ich vertraue Gott für die Ewigkeit, aber hey, ich nehme die Millionen für hier. Aber Leben im Glauben ist was, was hier und jetzt stattfindet. Abraham widerstand der Versuchung, hat gesagt, ich nehme nicht mal einen Schnürsenkel von dir an, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und das ist auch was, was wir bei Abraham sehen. Abraham war reich, sehr wohlhabend, aber er war nicht eingenommen davon. Und das ist was, was nicht viele können. Er hat Reichtum, er hat Geld nicht geliebt. Jesus hat gesagt, du kannst nicht Gott und den Mammon lieben. Du kannst nicht Christ sein und Materialist sein, das geht nicht. Abraham lebt hier im Glauben, im Gottvertrauen. Und das bringt uns zu Kapitel 15 jetzt. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. Also er hatte eine Vision. Gott hat ganz viele verschiedene Arten, wie er mit uns kommunizieren kann. Vor allem spricht er zu uns durch sein Wort. Und was sagt Gott zu Abraham? Er sprach zu ihm so, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Oder ich bin dir ein Schild, ein sehr großer Lohn. Ist auch eine Übersetzungsmöglichkeit. Gott kennen ist das ewige Leben. David betet im Psalm 84, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ein Tag bei dir, Gott. Wenn du Gott hast, dann hast du alles, weil alles gehört Gott, die ganze Welt. Und in Jesus sind wir seine Miterben. Epheser 1 sagt uns, wir sind in Jesus gesegnet mit jedem geistigen Segen, mit jedem himmlischen Segen. Und ich finde es wunderbar, dass Gott sagt, ich will dein Lohn sein. Dass Gott selbst unser Lohn sein will. Das ist viel besser als alles Zeug der Welt. Der Segner ist besser als der Segen. Unser Schöpfer, der Wunderbare, der Heilige, der allmächtige Gott, die beste, die schönste Person im ganzen Universum, bietet uns Beziehung mit sich selbst an. Er will etwas mit dir zu tun haben, das ist das Größte. Leute, ich war viel mehr begeistert, als die Jennifer gesagt hat, ja, ich will dich heiraten, als wenn sie gesagt hätte, ich schenke dir mein Geld. Ich schenke dir mein Haus, hier mein Auto, mein Hund. Hey, sie selbst ist so viel besser als all ihr Zeug. Und mit ihr habe ich ihr Geld und ihr Haus und ihr Zeug bekommen. Gott sei Dank nicht ihren Hund, aber das ist eine andere Story. Und Gott ist noch so viel wunderbarer als meine liebe Frau. Wir dürfen ihn haben, wir dürfen Beziehung mit ihm haben. Das ist das Größte im Leben, das ist, wozu wir geschaffen sind. Aber warum sagt Gott zu Abraham hier, fürchte dich nicht? Ja, ganz offensichtlich, weil er sich gefürchtet hat, weil er Angst hatte. Ich meine, er hatte sich hier mit 4 sehr mächtigen Königen angelegt. Was, wenn die nach Hause gehen, noch größere Armeen sammeln und wieder zurückkommen? Warum sagt Gott zu Abraham, ich bin dein Lohn oder ich werde dich belohnen? Passt wahrscheinlich besser zum Kontext. Warum sagt er das? Vielleicht hat es den Abraham doch ein bisschen gewurmt, dass er dieses großzügige Angebot des Königs von Sodom, dass er all dieses Zeug durch seine Lappen hat gehen lassen. Kennt ihr das? Du hast eine Entscheidung getroffen, du weißt, die war richtig, du hast ein reines Gewissen, du hast Frieden darüber Aber trotzdem bist du vielleicht ein bisschen wehmütig dabei über dieses Jobangebot von mir, das du ausgeschlagen hast. Oder über das Bestechungsgeld, was du abgelehnt hast. Oder die Beziehung, die du beendet hast, die Gott nicht ehrt. Oder dass du Australien verlassen hast.
Ja.
Kennt ihr das? Es ist normal, oder? Abraham ist ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Und er kennt all diese Auf und Abs im Glaubensleben. Und so oft ist es so, dass nach so einer Bergerfahrung, sage ich mal, im Glauben, nach so einer Höhenerfahrung im geistlichen Leben, nach einer Siegeserfahrung im geistlichen Kampf, wo wir siegreich sind über Sünde, wo wir einen Glaubensschritt gemacht haben und hier ein Abenteuer mit Gott erlebt haben, Leute haben sich bekehrt oder was immer, oder du warst auf einer Konferenz, du hast ganz toll Gottes Versorgung erlebt, du hast Land eingenommen für Gott. Und es kommt ganz oft, dass du nach so einer Zeit, wo du da ganz oben bist in deinem Glaubensleben, dass dann so ein Tal kommt. Dass du vielleicht so ein bisschen den Blues hast. Vielleicht sogar so ein bisschen depressiv. Und vielleicht fühlst du dich ungeistlich und fern von Gott, geistig ausgepowert. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist normal. Lass dich davon nicht zu sehr ablenken, nicht zu sehr runterziehen. Ich meine, Abraham hat das erfahren. Ein klassisches Beispiel in der Bibel ist Elia auch. Nachdem er diese wahnsinnig große Konfrontation hatte am Berg Karmel. Elia allein gegen die 450 Priester des Baal. Und er hat gesagt, lass uns zwei Altäre bauen. Und er hat seinen Altar mit Wasser übergossen. Und er hat gesagt, lass uns unseren Gott anrufen. Und der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt, das ist der wahre Gott. Und bei den Baalspropheten passiert natürlich nichts. Aber Abraham betet ein einfaches Gebet und Feuer vom Himmel, das Opfer verzehrt. Sie bringen alle Baalspropheten um. Also ein riesiger geistlicher Sieg. Und dann ist diese Stimme der Königin von Isabel. Und sie sagt, Elia, wenn ich dich erwische morgen, mache ich dich einen Kopf kürzer. Und plötzlich, also völlig irrational, ja, diesen Riesensieg, ich meine 450, Riesending und dann diese eine kleine Stimme und plötzlich ist er total von oben nach unten. Und er rennt weg, er läuft in die Wüste, er sagt, Gott, lass mich sterben, ich will nicht mehr leben. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Gott sagt, nein, du siehst die Dinge nicht ganz realistisch, ich habe schon noch ein paar andere, ein paar tausend. Aber das ist so sein Zustand. Und das ist nichts Außergewöhnliches. Und das Coole ist hier, inmitten von all diesen Blues, von diesen Selbstzweifeln, von diesen gedrückten Gefühlen, ist Gott da. Und er spricht zu Abraham. Abraham, ich bin der, ich bin. Ich bin dein Schild. Ich bin dein Beschützer. Ich bin deine Belohnung, ich bin dein Belohner. Und er gibt ihm noch mehr Verheißungen, denen Abraham vertrauen kann. Noch mehr Gelegenheiten, im Glauben zu wachsen. Das ist schön, Gottes Nähe, gerade in diesen Zeiten. Und während er hier so mit Gott im Gespräch ist, in dieser stillen Zeit, könnte man sagen, sind auch die Zeiten, wo Gott uns begegnet. Weil er mit Gott allein im Gespräch ist, da bricht eine Wunde auf im Herzen von Abraham. Und er sagt im Vers 2, da sagt er Abraham, Herr, Herr, also Herr, Jahwe, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus, sein treuester, sein erster Knecht. Und Abraham sagte, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben. Und siehe das Wort des Herrn, und siehe der Sohn meines Hauses, also sein Knecht, wird mich beerben. Gott, mein Zeug ist mir egal, aber ich sehe mich nach einem Sohn. All dieser Besitz, alles, was die Welt anzubieten hat, es bringt mir alles nichts, wenn ich keinen Sohn habe, wenn ich keinen Erben habe. Ich sehe mich nach deiner Verheißung, die du mir gegeben hast. Und so diese Kinderlosigkeit, die hat an dem Abraham genagt. War wahrscheinlich teilweise ein Grund auch für seine Wehmut, die er da hatte. Und das ist sehr herausfordernd, Kinderlosigkeit. Das kann ein sehr schweres Problem sein, eine schwere Last sein. Und ich fühle mit den Leuten. Mutterinstinkt, Vaterinstinkt ist etwas, was sehr groß ist. Das ist etwas, was Gott auch in unser Herz gelegt hat. Auch wenn viele versuchen, das zu unterdrücken. Und in unserer Kultur, wir heiraten relativ spät. Wir fangen mit unserer Familienplanung recht spät an und ist so, Ausbildung, Karriere geht oft vor. Und dann, wenn Leute bereit sind für Kinder, dann sind sie oft schon in einem Alter, wo es statistisch, rein statistisch gesehen, so ist, dass die Fruchtbarkeit schon im Abnehmen ist. Und es kann auch einen anderen Grund haben, eine Krankheit oder einfach eine Unfruchtbarkeit. Aber ich kenne Leute, die sehr darunter gelitten haben, dass sie keine Kinder haben. Keine eigenen. Ich meine, jeder kann Pflegekinder annehmen, jeder kann geistliche Kinder haben, niemand muss kinderlos sein, vor allem geistlich unfruchtbar bleiben. Aber so dieser Wunsch nach einem Kind, das ist was sehr Realistisches und das kann ein sehr verzehrender Wunsch sein, das kann etwas sein, was ein ganzes Leben einnimmt. So sehr, dass man die Dinge in die eigene Hand nimmt. Das werden wir im nächsten Kapitel sehen. Und es ist eher schlecht, wenn wir versuchen, unser Leben selbst aus eigener Kraft zu regeln. Und Abraham hatte Gottes Verheißung. Er hatte Gottes Verheißung, dass Gott ihn zu einer großen Nation machen wird. Er hatte die Verheißung, dass er Nachkommen haben wird. Aber irgendwie hat dem Abraham alles zu lang gedauert. Es hat seine Geduld irgendwo ein bisschen überspannt. Und wirklich in seinem Alter war es schon fast ein bisschen lächerlich, oder? Noch auf ein Kind zu hoffen. Aber dieses Warten, wenn wir warten müssen, das fordert unseren Glauben heraus, glaube ich, mehr als alles andere, mich zumindest. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, ich bin kein guter Warter. Ich weiß nicht, wie es euch geht damit. Und Abraham beschwert sich hier so ein bisschen bei Gott. Gott, du hast mir kein Nachkommen gegeben. Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Na, es sah so aus. Und bis auf das Abraham die Verheißung Gottes hatte natürlich. Und er strauchelt hier ein bisschen in seinem Glauben. Aber es ist verständlich, oder? Hätten wir das nicht auch getan? Und es ist wichtig, dass wir in diesen Zeiten, wo wir warten auf die Erfüllung von Gottes Verheißungen, dass wir daran festhalten, an Gottes Verheißungen. Auch wichtig, dass wir uns nicht in Selbstmitleid verfallen lassen. Oh, ich bin so arm, ich habe das nicht und das nicht. Und es ist auch wichtig, dass wir Gottes Segnungen nicht missachten und nicht geringschätzen, nicht übersehen. Und wir sind Experten darin, oder? Wir sind Experten darin, zu jammern über das, was wir nicht haben und dass wir das geringschätzen, was wir haben. Wir sehen das hier bei Abraham. Oh, was willst du mir schon geben? Ganze materielle Segen, die du mir gegeben hast, der bedeutet mir nichts. Und ich meine, so ist das Leben in dieser gefallenen Welt. Wir alle haben irgendwie Segen und wir alle haben irgendwie Mangel. Die einen haben vielleicht eine tolle Ehe, aber finanziell ist es ganz, ganz eng. Die anderen sind materiell gesegnet, aber die Ehe ist von mir aus herausfordernd oder du bist Single. Und der eine hat einen super Job, aber keine Kinder und der andere hat Kinder und keinen Job. So ist das Leben. Aber wichtig ist, dass wir die Segnungen, die wir haben, nicht vergessen. Ich meine, wir dürfen beten für die Wünsche, die wir haben, aber wir wollen und wir sollen auch danken für das, was er uns gegeben hat, für das, was wir haben. Und ich mache das oft in der Seelsorge, wenn Leute so den Blues haben und so in Selbstmitleid verfallen, dass ich sage, mach dir eine Liste. Mach dir eine Liste von 20 oder 50 Segnungen, die Gott dir gegeben hat in deinem Leben. Ich kann sehen. Hubert merkt gerade, was für ein wunderbarer Segen das ist. Oft merkt man es erst, wenn man es nicht mehr hat, gell? Ich kann sehen. Ich kann gehen. Ich kann hören. Ich habe Klamotten. Ich habe genug zu essen. Wir duschen mit Trinkwasser. Ich meine, es geht uns so gut. Wir haben einander. Wir sind nicht alleine. So wichtig, dass wir die Segnungen nicht vergessen. Betrifft übrigens auch unsere Halle hier. Ne? Gott hat uns wahnsinnig gesegnet. Lass uns das nicht vergessen. Ich höre schon wieder Stimmen, die schon wieder anfangen zu jammern. Ich meine, das ändert sich nicht. Warum? Weil wir uns selbst mitnehmen. Ich meine, das Problem ist da oben und das Problem ist da. Und die Tendenz ist auch, wir sehen immer gerade das bisschen, das Prozent oder die 5%, die gerade nicht funktionieren, und wir übersehen dabei die 90% in Segen. Und da müssen wir sehr aufpassen, dass wir da nicht reinfallen. Und ich liebe es hier, Gottes Güte zu sehen, Gottes Geduld zu sehen mit Abraham, in seinem inneren Kämpfen, in seinen Zweifeln. Gott kommt hier einfach nochmal zu Abraham und bekräftigt nochmal seine Verheißung. Er ist so gut. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm: Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Ich weiß nicht, wer es von euch schon versucht hat, die Sterne zu zählen. Es ist unmöglich. Unsere Galaxie, die Milchstraße, hat ungefähr 100 bis 300 Milliarden Sterne. So ein Durchmesser von 100.000 Lichtjahren und schätzt 100 bis 300 Milliarden Sterne. Und dazu gehören die paar, die 6.000, die wir mit freiem Auge sehen können. Das Universum besteht geschätzt aus 100 Milliarden Galaxien, also unzählbare Sterne. Und ich stelle mir das so vor, dass es eine sternenklare Nacht war. Die hatten keinen Lichtsmog wie wir heute. Wenn es dunkel war, war es dunkel. Und ich kann denken an eine Nacht zum Beispiel, die wir in Jordanien in der Wüste verbracht haben. Wow. Oder mal im Wallis, in den Alpen, an einem Gletscher oben. Wow, nur Sterne ringsumher. Und er sprach zu ihm: So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann heißt hier im Vers 6: Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Abraham ist der Vater der Glaubenden, der Vater derer, die durch Vertrauen auf Gott gerettet werden, durch Vertrauen auf Jesus Christus für uns. Und was ist rettender Glaube? Seht hier, es steht hier, er glaubte dem Herrn. Steht hier nicht, er glaubte an den Herrn. Steht nicht, er glaubte an die Existenz Gottes. Nee, er glaubte Gott. Er glaubte dem Herrn. Er achtete Gott als vertrauenswürdig. Und Glaube ist nicht unbedingt in die Kirche gehen. Oder Rituale durchmachen, konfirmiert sein, gefirmt sein und so weiter und so fort. Das kann etwas mit Glauben zu tun haben, aber das muss nichts mit Glauben zu tun haben. Ich persönlich bin 18 Jahre meines Lebens in die Kirche gelaufen. Ich habe Erstkommunion, Firmung, ganze Programm durchgemacht und mein Leben hat mit Gott so gut wie nichts zu tun gehabt. War einfach Tradition. Und ich weiß nicht, warum du hier bist. Ob es einfach aus Tradition ist oder ob es um Gott geht oder einfach Leute zu treffen. Das war meine Motivation, viele Jahre in die Kirche zu gehen. Oder weil es was zum Essen gibt, Man kann aus unterschiedlichster Motivation in einen Gottesdienst kommen. Nicht mal beten oder Lieder singen muss unbedingt was mit Glauben zu tun haben. Ich habe früher immer wieder mal vor schweren Prüfungen gebetet. Habe gesagt, oh Gott, hilf mir. Und dann war er mir wieder egal für die nächsten 2 Jahre, bis zur nächsten schweren Prüfung. Oder diese ganzen Gebete, die ich runtergerattert habe, Vater unser im Himmel, geheiligt sei dein Name. Und das Glaubensbekenntnis mit auswendig runtergerattert, hatte überhaupt nichts mit mir zu tun, mit meinem Glauben. Und du kannst singen und sagen, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Und du hast dein Herz oder dein Leben überhaupt niemandem gegeben. Du lebst nur für dich allein. Du bist dein eigener Herr, tust, was du willst. Also der Punkt ist, diese äußeren Dinge, die können ein Zeichen für Glauben sein, aber die müssen kein Zeichen für Glauben sein. Ich kann all diese Dinge aus Glaubensüberzeugung heraus tun, aus der Beziehung mit Gott heraus tun, aber ich kann sie genauso gut ohne Gott tun. Und Gott sieht nicht auf das, was vor Augen ist, er sieht nicht auf das Äußere, er sieht auf unser Herz. Und der erste Punkt hier ist, Glaube ist persönlich. Er glaubte dem Herrn. Glaube ist persönlich. Glaube ist etwas zwischen 2 Personen. Zwischen Gott, deinem Schöpfer, und dir. Es geht um Beziehung. Wir haben einen persönlichen Gott. Also eine ganz konkrete geistliche Person. Er ist nicht physisch, wir können ihn nicht sehen. Aber er ist eine geistliche Person. Mit einem ganz bestimmten Charakter, guten Charakter. Mit ganz konkreten Vorstellungen von dem, was richtig ist und von dem, was falsch ist. Mit ganz konkreten Erwartungen auch, Bedingungen an unsere Beziehung. Er ist eine Person, die spricht, eine Person, die hört. Gott, mit dem ich ein Gespräch führen kann. Eine Person, die agiert und reagiert und handelt und Entscheidungen trifft. Eine Person, die ich erfreuen kann oder betrüben kann. Gott ist eine Person. Und auch du bist eine Person, du bist geschaffen in seinem Bild. Das heißt, auch du kannst Entscheidungen treffen. Du kannst dich auch entscheiden, ob du eine Beziehung mit Gott willst, mit deinem Gegenüber, mit dieser anderen Person, Gott, oder eben nicht. Wie auch bei jeder irdischen Beziehung. Beziehung mit Gott ist eigentlich wie eine Ehe. Wird oft verglichen in der Schrift mit einer Ehe. Ja, du kannst jetzt versuchen, genau zu definieren, was eine Ehe ist. Eine Ehe ist eine exklusive Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die sich einander hingeben in guten Tagen und in schlechten Tagen und so weiter und so fort, bis dass der Tod sie scheidet. Du kannst eine schöne Definition von Ehe haben. Oder du kannst über Ehe philosophieren, dass es was Gutes ist, dass es Vorteile hat, dass du es richtig findest. Und so weiter und so fort. Aber du bist nicht verheiratet, du führst keine Ehe, bevor du nicht zu einer konkreten Person gesagt hast, ich, Günther in dem Fall, nehme dich, Jennifer, als meine Frau an und ich verspreche dir, dich zu lieben, dich zu ehren, dir treu zu sein, alle Tage meines Lebens, in guten Tagen und in schlechten Tagen, bis dass der Tod uns scheidet. Also, bis ich eine Hingabe an eine konkrete Person mache, mit der ich mich verbinde. Und so ist es mit Gott. Und wenn wir über unsere Hingabe an Gott sprechen, dann nennen wir das Bekehrung oder von mir aus Lebensübergabe oder Jesus in mein Leben einladen, Jesus mein Leben geben. Egal wie du es nennst, es ist wie eine Ehe. Es ist eine Hingabe an die Person Jesus Christus. Ich binde mich im Glauben an ihn. Das ist unser geistlicher Hochzeitstag, sozusagen unsere Bekehrung. Bei mir war es der 18. Juni 1989, wo ich endlich gesagt habe, ja, Jesus, ich will. Und manche können nicht so ein genaues Datum nennen, bei denen war es eher so ein langsamer Prozess, wo sie zu dieser Hingabe, zu dieser Entscheidung hingewachsen sind. Aber der Punkt ist, damit fängt unser Leben im Glauben an. Das ist nicht alles, die Hochzeit ist nicht das Ende, das ist der Anfang einer lebenslangen Beziehung, wir können wachsen. Aber ohne eine persönliche Bekehrung, ohne eine persönliche Hingabe, ohne eine persönliche Entscheidung für Gott, bist du kein Christ. Egal, was außen drauf steht, egal, ob du in eine Kirche gehst oder nicht, es geht um Beziehung. Die Frage ist, bist du verheiratet mit Jesus Christus? Hast du eine persönliche Beziehung mit ihm? Hast du dich schon bekehrt? Hast du dich ihm schon hingegeben? Glaube sagt, ich kann nicht und ich will nicht ohne dich leben. Ich will mit dir, ich will für dich leben. Es geht um Beziehung. Und es ist sehr konkret, es ist sehr praktisch. Glaube ist nicht irgendwie so ein abstraktes theologisches Konzept. Irgendwie ein theoretisches Zustimmen zu irgendwelchen Glaubenssätzen. Es geht um Beziehung. Es geht um dich als Person. Es hat was mit deinem Leben zu tun. Es ist was zwischen dir und der Person Gott. Abraham glaubte Gott. Also erstens, Glaube ist persönlich. Zweitens, Glaube hat etwas mit Hingabe an Gott und seinen Willen zu tun. Und drittens, Glaube hat natürlich was mit Vertrauen zu tun. Glauben heißt, sich dem Gegenüber, in dem Fall Gott, Jesus anvertrauen. Also, Beispiel zu machen. Jochen, hilfst du mir mal? Kurz, kommst du mal hoch auf die Bühne? So, jetzt gebe ich dir einen Auftrag. Steig bitte runter von der Bühne. Ganz einfach. Okay, Jochen, auf wen hast du gerade vertraut? Wirklich? Wie bist du runtergekommen?
Mein Körper, meine Füße.
Also auf wen hast du vertraut? Auf deine Füße, auf dich, wenn ich dich runtergetragen hätte. Ne? Oder wenn wir jetzt so einen Vertrauensfall, kennt ihr das, gemacht hätten? Wenn du dich auf die Treppe stellst und andere stellen sich hinter dich hin und sagen, lass dich zurückfallen. Wem vertraust du dann? Ja, nicht mehr dir selber, sondern der anderen Person oder den anderen Personen. Also Glauben heißt, dass wir uns Gott anvertrauen, dass wir uns seinem Wort anvertrauen. Und für uns fängt es damit an, dass wir uns Jesus anvertrauen als unserem Retter. Und so Glaube fängt eigentlich immer, alles fängt immer bei Gott an. Glaube fängt bei Gott an. Es fängt damit an, dass Gott spricht. Wie auch immer, Gott legt uns persönlich Dinge aufs Herz, oder überführt uns in unserem Gewissen, dass wir zum Beispiel jemanden um Vergebung beten sollen. Und vor allem spricht Gott natürlich zu uns in der Bibel. Und sehr konkret. Er gibt uns ganz konkrete Gebote und Verbote. Du sollst Gott und deine Nächsten lieben. Du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter und so fort. Du sollst vergeben. Und du sollst nicht lügen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Sex außerhalb der Ehe praktizieren und so weiter und so fort. Also ganz konkrete Dinge, die Gott uns sagt. Und er gibt uns ganz viele Verheißungen in der Bibel. Also nach dem Muster, dass Gott sagt, wenn du mir vertraust, dann werde ich das und das tun. Also zum Beispiel bittet und es wird euch gegeben. Oder sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles, was ihr braucht, werde ich euch hinzufügen. Philipper 4, sorgt euch um nichts, sondern betet, bringt Gott alles im Gebet und dankt ihm. Und dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, unsere Gedanken bewahren in Jesus Christus. Also viele Verheißungen, die in diese Richtung gehen. Es fängt mit Gott an, Gott spricht. Und dann als zweites bin ich dran. Was mache ich mit dem, was Gott gesagt hat? Glaube ich Gott? Gott glauben ist mehr als an Gott glauben. Achte ich ihn vertrauenswürdig? Folge ich seinem Wort? Gehorsam, also Glaube wird in der Regel ausgedrückt durch Gehorsam. Also wir sehen ganz konkrete Verheißungen, wir sehen ganz konkrete Anforderungen und dann machen wir Schritte im Glauben daraufhin. Und unsere Glaubenshelden, unsere Vorbilder im Glauben, das sind Menschen, die so leben. Also Beispiel aus der Bibel, der Engel kam zu Maria, der Mutter Jesu, und sagte, gegrüßet seist du Maria, der Heilige Geist wird dich überschatten und du wirst ein Kind gebären. Hä? Wie soll das geschehen? Ich habe keinen Mann, ich habe keine Beziehung mit dem Mann. Ja, der Heilige Geist wird dich überschatten. Ah, ist noch nie passiert, okay. Und dann hat Maria aber gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat sich Gott hingegeben. Oder denkt an Petrus. Gefischt, ganze Nacht nichts gefangen, super peinlich für einen Fischer. Er sitzt da, Jesus kommt zu ihm und sagt, Petrus, fahr raus, wirf deine Netze aus. Oh nee, die Kollegen lachen eh schon jetzt über mich. Wenn ich jetzt auch noch bei Tag rausfahre, wo kein Mensch fischt, dann bin ich der totale Loser. Also macht keinen Sinn, aber Jesus, auf dein Wort hin will ich rausfahren und die Netze auswerfen. Ein Vertrauensschritt, Anvertrauen auf sein Wort. Und die wichtigste Verheißung ist natürlich die Verheißung unserer Errettung. Also Johannes 3,16 kennen die meisten. Kommt aus Gottes Liebe heraus. Gott, der Vater, gab seinen einzigartigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist eine Verheißung. Jeder, der glaubt, bekommt das Leben. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Er glaubte dem Herrn und er, der Herr, rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Wird ein paar Mal zitiert im Neuen Testament, dieser Vers, das erste Mal in Römer 4. Römer 4, Abvers 2. Da heißt es, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden wäre, so hätte er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, das heißt unverdiente Gunst, ein Geschenk, sondern nach Schuldigkeit. Also Lohn für deine Werke ist, du arbeitest für mich und dann kriegst du das, was du verdienst. Weiß nicht, 8,50 Euro in der Stunde. Oh, vielen Dank, Anne. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also Gott ist gerecht, das heißt, er ist der Einzige, der recht ist, der Einzige, der perfekt ist und wir sind es nicht. Sprich, wir sind Sünder. Das ist, was Sünde bedeutet. Nicht perfekt sein. Und es trennt uns von dem heiligen Gott. Ich hatte letzte Woche die zwei Männchen hier, um das zu illustrieren. Den einen mit dem dreckigen, verratzten T-Shirt, das unsere Sünde dargestellt hat, ein sündiges Leben. Und den anderen mit dem weißen Shirt, das war Jesus, mit dem perfekten, sündenlosen Leben. Aber hier, verratztes Shirt, was machst du mit dem Dreck? Was machst du mit deiner Sünde? Was machst du mit deiner Schuld? Es gibt zwei Antworten. Die eine Antwort ist die Antwort aller Religionen im Prinzip. Die sagen, ja, du musst es abarbeiten, du musst es irgendwie ausgleichen, deine Schuld, du musst dich zu Gott hinarbeiten. Wie auch immer. Dadurch, dass du jeden Sonntag in die Kirche gehst und dich firmen lässt und 10 Vater unser, so und so viel gegrüßt seist du Maria, dass du Wallfahren gehst, dass du dich 5-mal am Tag nach Mekka verneigst, dass du dich irgendwo in die Luft sprengst, im Dschihad, dass du meditierst, Om, dass du versuchst, immer besser zu werden, gute Werke zu tun und dann immer wieder wiedergeboren wirst, bis du es endlich schaffst. Wisst, das Problem ist, jeder Mensch kommt genauso blöd und genauso sündig wieder auf die Welt wie jeder andere. Also wir kommen nur einmal auf die Welt, aber Es gibt keinen perfekten Menschen. Aber die Antwort der Religionen ist immer Selbstgerechtigkeit. Das heißt, du machst dich irgendwie annehmbar vor Gott. Und wenn du es irgendwie gut genug machst, dann wird Gott dich annehmen, so dieses Denken. Eine Variante davon ist Gesetzlichkeit. Und in Römer 10, Vers 5, steht, Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also das ist die eine Variante. Es liegt an dir. Aber es ist unmöglich, dich selbst zu retten. Weil Gottes Maßstab ist Perfektion. Jesus hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Also eine kleine Sünde und es ist vorbei. Du bist getrennt von Gott. Du kannst dich nicht selbst retten. Merkt ihr das? Wenn du sonst nichts mitnimmst, heute aus dem Gottesdienst, nimm dir den Satz mit. Du kannst dich nicht selbst retten. Du kannst dich nicht selbst retten. Punkt. Deswegen brauchen wir die zweite Antwort. Und das ist Gottes Antwort. In Jesus Christus. Gott ist Mensch geworden in Jesus. Und hat ein sündenloses, perfektes Leben gelebt. Nie in schlechten Gedanken, immer nur geliebt. Unvorstellbar für uns. Aber Jesus hat es getan. Und dann ist er an den Kreuz gegangen. Und er hat unsere Schuld auf sich genommen dort. Wir haben das letzte Woche so illustriert, dass ich dem Jesus-Männchen das verratzte T-Shirt angezogen habe von dem Sündermännchen und an ein Kreuz gehängt habe. Das hat Jesus mit deiner und meiner Schuld gemacht, mit deinem und meinem unvollkommenen Leben. Und Jesus ist auferstanden und er bietet uns sein perfektes, heiliges, sündenloses, gerechtes Leben im Austausch gegen unser sündiges Leben an. Also er will uns sein weißes T-Shirt anziehen. Bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil Jesus es für dich verdient hat. Nicht wegen dir, sondern trotz dir. Keine Leistung von dir, sondern ein Geschenk. Das ist der zweite Weg. Keine eigene Leistung, sondern es wird dir etwas zugerechnet, was wer anderer verdient hat. Beispiel, was ich gerne erzähle, ist ein Beispiel vom Schlauchboot. Stell dir vor, du bist hier auf hoher See in deinem Schlauchboot und du hörst ein sehr beunruhigendes Geräusch in dem Moment. Psst, die Luft geht aus deinem Schlauchboot, das Ding fängt an zu sinken, du klammerst dich verzweifelt an das Schlauchboot, schreist um Hilfe, Land ist weit und breit in Sicht. Und da hört dich der Kapitän einer Yacht und er fährt zu dir hin und er wirft dir einen Rettungsring an einem Seil zu. Was machst du? Ich hoffe, du ergreifst den Rettungsring. Das ist nämlich das Einzige, was dich retten wird. Es langt nicht zu sagen, zu glauben, ja, ich glaube, dass es Rettungsringe gibt. Hey, das ist schön und gut, aber das wird dich nicht retten. Nicht mal zu sagen, ja, ich glaube, dass diejenigen, die den Rettungsring ergreifen, dass die gerettet werden, das wird dich auch nicht retten. Was du tun musst, du musst dein Schlauchboot loslassen, dein sinkendes Bild für unsere Selbstgerechtigkeit, und du musst dein Vertrauen auf diesen Rettungsring setzen, alleine. Du musst loslassen und dich anvertrauen. Und Jesus ist dieser Rettungsring, den Gott uns zugeworfen hat. Römer 10, Vers 6. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, also das Evangelium von dem, was Jesus für uns getan hat. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Da ist die Verheißung. Wird jeder gerettet? Bekommt jeder dieses Geschenk von Jesu Gerechtigkeit zugerechnet? Nee, nicht jeder, sondern es gibt eine Bedingung und die ist Glauben. Du musst dich anvertrauen. Jeder, der im Glauben den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das heißt, ich setze mein Vertrauen von mir selbst weg, von meiner Selbstgerechtigkeit. Oh, ich habe niemanden umgebracht, ich gehe doch in die Kirche, ich tue so viel Gutes. Oh, Gott wird mich schon annehmen. Ich setze mein Vertrauen von dem ganzen Zeug weg auf Jesus allein. Gerettet durch Glauben allein, durch Jesus allein. 1. Johannes 5, Vers 11. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Irgendwelche Fragen noch? Ich denke, es ist ziemlich klar. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also gerettet durch Glauben, gerechtfertigt durch Glauben. Er glaubte und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und rettender Glaube ist, dass wir uns zu Jesus bekehren, dass wir umkehren, dass wir uns zu ihm hinkehren, dass wir ihn erstens als unseren Herrn, als unseren Chef, als unseren Gott eben annehmen. Hingabe, er darf das Sagen haben in unserem Leben. Und zweitens, dass wir uns ihm als unseren Retter anvertrauen. Jesus, ich glaube, dass du da am Kreuz für meine persönliche Schuld bezahlt hast und ich nehme das an im Glauben. Ich vertraue mich dir an und dem an, was du für mich getan hast. Ich setze mein Vertrauen von mir weg auf Jesus allein. Und dann, wenn wir das tun, findet diese Überweisung statt. Mein sündiges Leben wird auf ihn überwiesen, sein perfektes, heiliges Leben wird mir zugerechnet. Und dann kann ich Gemeinschaft mit dem perfekten, heiligen Gott haben. So funktioniert das. Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet, also als Geschenk, unverdiente Gunst, durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also die wichtigste Frage heute ist, hast du das für dich angenommen? Hast du dich Jesus anvertraut? Ganz persönlich. Du, dich, deinem Retter, Jesus. Und Gott weist den Abraham hier auf seine Nachkommen hin. Und letztendlich wissen wir, spricht es von einem Nachkommen von Christus. Und Abraham glaubte Gott. In dem Licht, was er hatte. Damals, ich weiß nicht, wie weit er das Evangelium verstanden hat, wie viel Gott ihm offenbart hat, aber er glaubte Gott und Gott rechnete ihm das als Gerechtigkeit an. Zum Abschluss erinnert Gott den Abraham an eine weitere Verheißung. Und er, Gott, sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und er sagte, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Und was jetzt kommt, ist ein bisschen strange für uns. Klingt komisch für uns. Aber es war die damals übliche Form, einen Vertrag, einen Bund zu besiegeln. Also zum Beispiel ein Vertrag, wenn ein Land übergeben wird, dann gab es eine bestimmte Form. Und wie die es damals gemacht haben, das wäre eine Freude gewesen für jeden Metzger. Vers 9, da sprach er zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Also die Symbolik ist, wir machen hier einen Vertrag, wir machen hier einen Bund und wir schneiden diese Tiere in zwei und dann gehen wir dazwischen durch und wenn ich den Bund erteilte, dann soll dasselbe mit mir passieren. Also so ziemlich krass. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, Abraham aber verscheuchte sie. Und es geschah beim Sonnenuntergang, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er, das heißt Gott, sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdlinge sein werden in einem Land, das ihnen nicht gehört und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Also Gott kündigt hier die Sklaverei in Ägypten und den Exodus an, 500 Jahre bevor es passiert ist. Der Exodus jetzt in dem Fall. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Amoriter waren symbolisch für alle Völker, die da gewohnt haben im verheißenen Land. Gott hatte große Geduld. Das verheißene Land, die ganze Welt gehört Gott. Und Gott hat den Nachkommen Abrahams das Land geschenkt, aus Gnade. Aber das hat auch bedeutet, es war gleichzeitig auch ein Gericht über die Völker, die vor ihnen dort gewohnt haben, die sie rausgeschmissen haben. Und das war eine furchtbar gottlose Kultur, eine kaputte Kultur, Götzendienst, die haben Kinder geopfert, da war Perversität. Also wir kommen denen schon bald sehr nahe. Aber trotzdem war Gott hunderte Jahre lang geduldig mit ihnen. Gott ist gnädig, er ist geduldig. Aber Gott lässt sich auch nicht veräppeln. Und wenn wir nicht umkehren, dann wird er richten. Das galt für die Kanaaniter, das galt auch für Israel später. Die hat das gleiche Schicksal getroffen. Letztendlich sind sie Götzendiener geworden und Gott hat sie wieder rausgeschmissen aus dem Land. Und das gilt auch für uns. Gott ist gnädig, Gott ist geduldig, Gott ist barmherzig, aber Gott wird richten. Er lässt sich nicht veräppeln. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Also Gott ging durch diese Opferstücke. Gott schloss diesen Bund. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Raphaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgashiter und die Jebusiter. Also Gott schloss diesen Bund. Er sagt, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Gottes Wort ist sicher. Gottes Wort trifft 100% ein. Es ist schon eingetroffen. Ich habe ihnen dieses Land gegeben, obwohl es noch 400 oder 500 Jahre hin war. Aber es ist schon passiert. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es schon geschehen. Uns bleibt nur dem zu vertrauen, was Gott gesagt hat, was Gott getan hat. Und das wollen wir jetzt im Abendmahl feiern. Daran zurückdenken. An das, was Jesus für uns getan hat. Und wenn du dich noch nie ihm anvertraut hast, ist das jetzt eine super Gelegenheit, es zu tun.